Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Helmholtz Gemeinschaft, der größten deutschen Wissenschaftsorganisation. Zum zweiten Mal sagen wir Ohren auf für Wissenschaft. Diesmal passend zur Jahreszeit mit einem erfrischend kühlen Sommerthema. Wir sprechen nämlich über Klima- und Polarforschung. In unserem Hörstück, schon gewusst, geht es diesmal um Eisbären. Und außerdem verlosen wir einen coolen iPod Nano. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Hallo.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Klima- und Polarforschung, das ist unser heutiges Schwerpunktthema. Doch bevor wir damit beginnen, möchte ich Sie zu unserer Verlosung einladen. Sie können nämlich einen Original iPod Nano gewinnen. Dazu müssen Sie lediglich unser Geräusch des Monats erkennen und die Antwort bis zum 8. August 2006 per E-Mail an podcast@helmholtz.de schicken. Ein kleiner Tipp, das Geräusch hat schon etwas mit unserem Schwerpunktthema zu tun. Also Ohren auf für Wissenschaft. Was könnte das sein?
Helmholtz Podcast. Geräusch des Monats.
Und wissen Sie, was das sein könnte? Wenn nicht, finden Sie die Lösung unter www.helmholtz.de/schon-gewusst in einem unserer Schon-gewusst-Hörstücke. Antwort-E-Mail bis zum 8. August 2006 an podcast@helmholtz.de schicken und mit etwas Glück gewinnen Sie einen iPod Nano. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und mit Schon gewusst steigen wir nun auch richtig in unser heutiges Schwerpunktthema Klima- und Polarforschung ein.
Schon gewusst, dass Eisbären bald mächtig ins Schwitzen geraten?
Den Eisbären schmilzt der Boden unter den Tatzen weg. Ihr Lebensraum, die Arktis, verflüssigt sich wie ein sterbender Schneemann. Wo führt das hin, wenn das Eis des Nordpols samt Eisbär, Walross und Polarfuchs ins Wasser fällt? Die Wetterdaten der letzten 56 Jahre verzeichnen in der Arktis einen 4-mal so hohen Anstieg der Lufttemperatur wie im Rest der Welt. Zudem haben Helmholtz-Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung im Nordpolarmeer eine deutliche Erwärmung der Wassertemperatur festgestellt. Die Folgen kennt jeder, der schon einmal einen Eiswürfel in eine lauwarme Cola geschnippt hat. Die Arktis schmilzt. Ihr Eis wird immer dünner und wandert nach Norden. Wenn es weiter so voranschreitet, dann könnte die Arktis am Ende dieses Jahrhunderts in den Sommermonaten eisfrei sein. Aber das ist längst nicht alles. Da die Arktis eine wichtige Rolle im Klimagefüge spielt, hat die Eisschmelze weltweite Auswirkungen. Eine aktuelle Studie, der ACIA Report, warnt vor schwerwiegenden Folgen für Flora, Fauna, Wirtschaft und Gesellschaft. Ist wieder einmal der Mensch schuld an der Misere? Die Zusammenhänge der Klimaerwärmung sind vielschichtig. Natürliche und menschliche Einflüsse sind nach derzeitigem Kenntnisstand nur schwer voneinander zu trennen. Und vielleicht, in erdgeschichtlichen Dimensionen denkend, macht die Arktis ja nur eine ganz normale Abmagerungskur. Doch die Zeichen der letzten 100 Jahre deuten darauf hin, dass die Erwärmung der vergangenen 30 Jahre zum überwiegenden Teil auf unser Konto geht. Der ungezügelte Ausstoß von Treibhausgasen hält die Arktis fest im Schwitzkasten. Hört das nicht auf, wird wohl der Eisbär, der König der Arktis, einer der ersten sein, dessen Reich im Meer versinkt.
Könnten vielleicht nicht nur die Eisbären, sondern auch wir nasse Füße bekommen. Wie groß ist sie nun tatsächlich, die Gefahr, dass die Polkappen schmelzen? Was bedeutet das für uns? Und wie hängen Polar- und Klimaforschung überhaupt zusammen? Erich Wittenberg hat nachgefragt beim Klima- und Polarforscher Professor Peter Lemke vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Helmholtz-Podcast, Interview des Monats.
Herr Professor Lemke, eine der 15 Forschungseinrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft ist das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Sie leiten dort den Fachbereich Klimawissenschaften. Herr Professor Lemke, welche Rolle spielen denn die Polargebiete für den globalen Klimawandel?
Wir haben praktisch zwei Regionen auf der Erde, die unser Klima bestimmen. Einmal die Tropen, in denen sehr viel Energie von der Sonne aufgefangen wird. Und dann die Polargebiete, die kalt sind, die wenig Energie bekommen. Und dieser Temperaturunterschied zwischen Polargebieten und den Tropen, der bestimmt das Klima auf der Erde. Denn die Erde versucht über die Atmosphäre und den Ozean die Energie auszugleichen und schafft durch Wettersysteme und durch Ozeanströmungen wie den Golfstrom zum Beispiel Energie von den Tropen bis in die hohen Breiten. Und wenn dieser Antrieb nicht wäre, dieser Temperaturunterschied, dann würde die Klimamaschine ganz anders aussehen.
Jetzt hört man ja immer häufiger die Horrormeldung, dass unsere Pole schmelzen, dass die Eisflächen an den Polen gefährdet sind. Stimmt das denn?
Das stimmt zum Teil, weil die Treibhausgase in der Atmosphäre zunehmen und deswegen die Temperatur insgesamt höher wird. Das führt dann dazu, dass die Eisflächen zurückgehen und mit den Eisflächen erscheint natürlich unter den Eisflächen eine dunkle Fläche, nämlich der Ozean oder die Erde. Und die absorbiert viel mehr Energie als die weiße Fläche, die vorher da gewesen ist. Und deswegen wird es auch an den Polen sehr viel wärmer und stärker wärmer als in den Tropen und auf den Kontinenten. Und das sorgt dann dafür, dass der Temperaturunterschied zwischen den Polen und den Tropen etwas kleiner wird. Die Eisflächen, die nehmen tatsächlich ab, mit starken Konsequenzen für Leute, die in den Polargebieten leben und natürlich auch für die Tiere, die dort leben, wie die Eisbären zum Beispiel.
Wenn tatsächlich das Eis an den Polen abschmelzen sollte, das sind ja riesige Mengen von Kubikkilometern an Eis. Was würde dann passieren? Würde dann bei uns der Meeresspiegel zum Beispiel steigen und hier alles überschwemmt werden?
Ja, man muss unterscheiden, es gibt zwei verschiedene Sorten von Eis. Das eine Eis, die eine Eissorte, die schwimmt auf dem Ozean, das ist das Meereis und davon gibt es eine ganze Menge in der Antarktis und im Arktischen Ozean. Dieses Meereis, da es da schwimmt, wenn es dann schmilzt, wird den Meeresspiegel nicht erhöhen. Das, was den Meeresspiegel erhöht, sind schmelzende Gletscher auf den Kontinenten und natürlich die beiden großen Eisschilde auf Grönland und in der Antarktis.
Für die Klima- und Polarforscher ist die viel zitierte Klimaerwärmung keine Theorie, sondern Realität. Ihre Messungen zeigen, das Eis dieser Erde wird weniger, ob nun an den Polen oder auf den Gletschern. Den Beweis, dass der Mensch das Klima verändert, liefert das Eis selbst. Zum Beispiel haben uralte, in tiefen Eisschichten eingeschlossene Luftblasen einen viel geringeren Anteil am Treibhausgas CO2 als Luftblasen, die aus jüngeren Eisschichten stammen. Doch auch wenn das Polareis in Gefahr ist, noch existiert es. Und wie die Forscher diese eisige Welt erleben, erfahren Sie im zweiten Teil unseres Interviews mit Professor Peter Lemke vom Alfred-Wegener-Institut AWI in Bremerhaven.
Die Polargebiete sind nicht nur weiß, das muss man sich so nicht vorstellen. Und sie haben sehr viel Reichtum an verschiedenen Farben, insbesondere wenn die Sonne scheint. Und ein reiches Tierleben, das glaubt man kaum.
Zum Beispiel, was für Tiere sieht man dort? Mit denen man jetzt nicht rechnet, an Eisbär denkt natürlich jeder dran.
Ja, an den Eisbär denkt natürlich jeder. Nicht? Man muss auch die Arktis und die Antarktis unterscheiden. In der Arktis ist praktisch nur der Eisbär auf den Schollen. Alle anderen, die Robben, die schlafen da manchmal, aber alle anderen sind unter Wasser, weil oben der Eisbär herumstromert und Hunger hat. Während in der Antarktis die Pinguine alle auf den Eisschollen leben, weil der Räuber unter dem Eis zu finden ist, nämlich der Killerwal und der Seeleopard.
Herr Professor Lemke, wann sind Sie denn das nächste Mal wieder in den Polarmeeren oder am Nord- bzw. Südpol?
Ja, ich fahre am 24. August von Kapstadt aus Richtung Süden und werde mit 49 anderen Wissenschaftlern an Bord das Sommerende sozusagen hier in Norddeutschland als Winter verbringen bis zum Ende Oktober. Wir werden in die Nähe der antarktischen Halbinsel fahren und dort ins Eis reinfahren mit unserem Forschungseisbrecher Polarstern und dort Untersuchungen machen, die den Ozean betreffen. Wir wollen sehen, wie der Ozean sich unter dem Eis verhält bis zum Ozeanboden, wie die Tiefenwasserbildung funktioniert. Wir wollen auch sehen, wie die Tiere, die im Eis leben, denn das Eis hat viele Hohlräume, in denen kleine Tiere überwintern können, wie die das schaffen und welche Probleme sie haben dabei. Und wir werden auch den Austausch mit der Atmosphäre untersuchen, weil bei der Eisbildung durch die Frostblumen, die auf dünnem Eis entstehen, auch Gase ausgetauscht werden. Und das ist also ein interessanter Aspekt. Und insgesamt hoffen wir natürlich, dass wir nicht durch große Stürme fahren müssen, bis wir ins Eis kommen.
Die Polarmeere und ihre komplexe Bedeutung für das weltweite Klima werfen noch viele Fragen auf. Fragen, die die Helmholtz-Gemeinschaft im Forschungsbereich Erde und Umwelt beantworten will. Damit sind wir am Ende des heutigen Schwerpunkts zum Thema Klima- und Polarforschung. Aber noch nicht am Ende des Helmholtz-Podcasts. Rainer Müller-Müffelmann aus der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin erzählt Ihnen, was sich sonst noch tut in der Helmholtz-Gemeinschaft.
Helmholtz-Podcast. Meldungen.
Wieso, weshalb, warum? Probier es mal aus. Die Schülerlabore der Helmholtz-Gemeinschaft fordern unter diesem Motto im Wissenschaftssommer 2006 in München klein und groß zum Mitmachen auf. Vom 15. bis 21. Juli 2006 können Kinder und Jugendliche experimentieren und selbst zum Forscher werden. In vielen Mitmachexperimenten können zum Beispiel ein eigener genetischer Fingerabdruck erstellt oder Atome in der Nanowelt geschubst werden. Der Wissenschaftssommer wird ausgerichtet von der Initiative Wissenschaft im Dialog, WID, und ist Teil des Euroscience Open Forum, ESOF 2006. Heinz-Meyer-Leibniz-Preis für zwei Helmholtz-Wissenschaftlerinnen. Zwei Wissenschaftlerinnen aus den Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft wurden in diesem Jahr mit dem renommierten Heinz-Meyer-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG ausgezeichnet. Die 34-jährige Dr. Anna Martin-Villalba ist Medizinerin am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Ihre Forschungsarbeit an Nervenzellen könnte es möglich machen, dass zum Beispiel Querschnittslähmungen nach Unfällen verhindert werden können. Die 38-jährige Neurowissenschaftlerin Laure Balliköff vom GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit in München forscht an Stammzellen im Gehirn, insbesondere an Nervenzellregionen, die das Sozialverhalten steuern. Solche Beispiele können junge Frauen ermutigen, eine wissenschaftliche Karriere anzustreben, sagte Professor Dr. Jürgen Blinneck, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft. Starke Marke für die Wissenschaft. Erstes Helmholtz-Zentrum bekommt einen neuen Namen. Als erstes Zentrum der Helmholtz-Gemeinschaft gibt die Gesellschaft für biotechnologische Forschung GBF sich einen neuen Namen. Ab 18. Juli 2006 heißt die Braunschweiger Forschungseinrichtung Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Weitere Zentren bereiten eine Namensänderung vor. Das strategische Ziel der Umbenennung ist, Bekanntheit und Image der größten deutschen Forschungsorganisation zu steigern und ihre Zentren besser im globalen Wettbewerb um die besten Köpfe und um Fördermittel zu positionieren.
Helmholtz Podcast Ohren auf für Wissenschaft geht nun zu Ende. Und nicht vergessen, hören Sie noch mal rein unter www.helmholtz.de/schongewusst finden Sie einen Lösungshinweis für unsere Verlosung. Schreiben Sie den Ursprung des Geräuschs in eine E-Mail an podcast@helmholtz.de und mit etwas Glück gewinnen Sie einen iPod Nano. Mein Name ist Sabine Lüders. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.